Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Inforadio Wirtschaftspodcast Corona, das Virus und die Wirtschaft. Und ich spreche heute mit dem Wirtschaftshistoriker Adam Tooze. Hallo, Herr Tooze.
Ja, guten Morgen.
Und wir sprechen heute über das Thema Inflationssorgen. Herr Tooze, wir sehen gerade in Deutschland beispielsweise eine steigende Inflationsrate. In Deutschland lag die im Februar bei 1,3% nach Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Heißt das, wir Verbraucher müssen jetzt wieder deutlich tiefer in die Tasche greifen?
Ich denke nicht, dass man 1,3% als deutlich bezeichnen kann. Es flackert so ein bisschen nach oben. Das hat unter anderem mit Energiepreisen zu tun, die in diesen Indizes ein erhebliches Gewicht haben. Es gibt sehr gut bekannte Engpässe im Moment in der Weltwirtschaft, sagen wir mal beim Containertransport weltweit, weil die Weltwirtschaft letztes Jahr in Unordnung geraten ist und der Neustart diese Engpässe verursacht. Wir gehen, glaube ich, nicht davon aus, dass das zu einer sich kumulierenden Steigerung entartet. Und da sollte man ja wirklich relativ entspannt drauf sehen. Ehrlich gesagt, vom makroökonomischen Gesichtspunkt her gesehen, würde man sich über eine Inflationsrate von 2% freuen. Sollte man sich freuen. Das wäre ein Indiz dafür, dass die Wirtschaft richtig in Fahrt ist. Und das würde auch bei den Schulden helfen. Davon sind wir aber weit entfernt und das EZB strampelt, um die längerfristigen Inflationserwartungen auf dieses Niveau zu heben.
Das heißt, es ist im Moment eigentlich gar kein Grund zur Sorge da?
Würde ich sagen, ja. Ich bin wirklich bei der Inflationsangst ein Skeptiker. Die Situation in der Weltwirtschaft hat sich seit den 70er Jahren, als das letzte Mal die Inflation in den entwickelten Ländern ein Problem war, radikal verändert. Höchstens langfristig, über Jahrzehnte hinaus, könnte man sich vorstellen, dass zum Beispiel bei der Bevölkerung und im Arbeitsmarkt sich Engpässe ergeben würden, die wiederum zu einer strukturellen Veränderung führen würden. Aber im Moment sind wir in einer Situation, wo tendenziell die strukturellen Faktoren zu einer Deflation neigen. Und das dafür ist seit den 90er Jahren Japan das Paradebeispiel.
Ich würde gerne mit Ihnen nochmal auf Deutschland schauen und darüber sprechen, welche Rolle die Corona-Situation gerade jetzt auch bei der Inflationsentwicklung haben könnte. Bei uns war ja im letzten Jahr die Mehrwertsteuersenkung eingeführt worden. Jetzt zum neuen Jahr ziehen die Preise wieder an, weil die Senkung aufgehoben worden ist. Ist denn jetzt diese Entwicklung, die wir rund um die Inflation sehen, ist das eine Corona-bedingte Entwicklung? Was steckt dahinter?
Die Schwankungen sind sehr stark von der Corona-Krise tangiert. Bei der Inflation geht es ja um eine Veränderung. Wir messen mit der Inflationsrate die Steigerung gegenüber dem Preisniveau, sagen wir mal vor einem Jahr. Das wäre normal. Und wenn wir jetzt im letzten Jahr, gerade im Energiebereich zum Beispiel, die Preise massiv gefallen sind, dann ergeben sich dadurch gewisserweise Niveaueffekte in dem Sinne, dass die Rückkehr der Ölpreise auf ein Niveau, das 2019 für normal gehalten worden wäre, in der Inflationsrate als Steigerung aussieht. Und mit solchen Effekten haben wir es eben auch bei der Mehrwertsteuer zu tun. Also wenn Sie auf einem Schlag die Mehrwertsteuer vermindern, dann haben Sie einen negativen Preiseffekt. Wenn das wieder in Kraft tritt, dann sehen Sie das in den Indizes. Und diese Effekte sollte man möglichst beiseite legen und sich auf gewisser Weise den Kern der Inflation konzentrieren. Was sind also die langfristigen Effekte? Und da sehen wir einen erheblichen Unterschied, unter anderem zwischen Europa und Amerika, wo mittlerweile die Inflationserwartungen über 2% liegen im Schnitt, was wiederum auch überhaupt kein Krisenzeichen ist. Im Gegenteil, das ist ein Zeichen dafür, dass die Großanleger erwarten, dass es mit der amerikanischen Wirtschaft schon 21, nicht erst 22 wie in Europa, richtig aufwärts geht. Und ja, dann ist klar, dass es zu Preisanhebungen kommen wird und die sind im Grunde zu begrüßen.
Allerdings schauen auch einige Börsianer besorgt auf die ersten Anzeichen einer möglichen Inflation. Ist das aus Ihrer Sicht einfach nur Hysterie oder steckt da möglicherweise auch Wahres in diesen Inflationssorgen?
Ja, man muss unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von, sagen wir mal, weniger polemisch, Inflationserwartungen. Nicht Sorgen, sondern einfach nur Erwartungen. Und bei den Anlegern geht es ja darum, sich möglichst vernünftig aufzustellen, um mit einer gegebenen Inflationssituation umzugehen. Und dann muss man prognostizieren. Und man muss wiederum auch in der Lage sein, die Erwartungen des Rest des Marktes. Es geht ja nicht nur um die eigene Meinung, sondern es geht bei Anlagen vor allem auch darum, wie sehen es die anderen auch. Und es ist im Grunde durchaus vernünftig zu erwarten, dass die Weltwirtschaft, wenn sie wieder in Fahrt gerät, und man kann das nur hoffen, und die Wirtschaftspolitik schiebt ja in diese Richtung, tatsächlich würde man deshalb erwarten, dass es zu Preissteigerungen kommt. Das heißt also, die Erwartung einer höheren Inflation ist durchaus vernünftig. Ob man sich darüber Sorgen machen sollte, das hängt davon ab, wie man aufgestellt ist und wie man im Vorjahr aufgestellt war, als die Zukunft düsterer aussah. Das heißt, das, was wir im Markt im Moment sehen, ist eine Umverlagerung, weil sich aufgrund der sehr guten Nachrichten über die Impfstoffe und aufgrund der neuen Erwartungen über die amerikanische Wirtschaftspolitik vor allem, muss man sich umstellen auf einen höheren Wachstumspfad. Und das kann für bestimmte Anlagen durchaus Verluste erzeugen und bestimmte, sagen wir mal, Anlagen, die im letzten Jahr sehr beliebt waren, weil sie eine Sicherheit anzubieten schienen. Zum Beispiel die Tech-Stocks waren sehr beliebt als sichere Anlagen. Die sind auf einmal nicht unbeliebt, aber relativ weniger beliebt, als sie es im letzten Jahr waren. Und Marktbewegungen werden durch solche Verschiebungen angetrieben. Und die zwei großen Bewegungen, die wir sehen, ist eine Bewegung weg aus den Aktien, die 2020 die große Sicherheit darstellten. Das waren also die Big Tech Stocks, weil alle merkten, okay, ohne die gibt es keine Zukunft. Und wir sehen eine Verschiebung nach unten. Es gab ein paar spekulative Blasen, vor allem um E-Mobilität herum, die jetzt abgetragen werden. Und der dritte wirklich große Faktor ist, dass im festverzinslichen Bereich, also bei den Anleihen, eine massive Verlagerung stattfinden muss. Denn bei den Anlagen geht es ja primär um Inflation. Es geht ja um das Verhältnis zwischen der angebotenen Zinsrate, der erzielten Rendite und die erwartete Inflation. Und wenn die Inflation sich um ein oder zwei Bruchteile von einem Prozent sich verschiebt, dann müssen Billionen umgeschichtet werden in den Portfolios. Das ist aber muss nicht unbedingt weiter dramatisch sein. Es ist die Umstellung, vernünftige Umstellung auf einen höheren Wachstumspfad. Es kann natürlich zu Krisensymptomen kommen und es kann sich in einer Panik ausarten, aber das ist in keiner Weise notwendig.
Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang das billionenschwere US-Hilfspaket? Dadurch könnte ja der Markt geflutet werden, oder?
Ja, Fluten ist wieder so ein Kampfwort gewisserweise. Es kommt dadurch Angebot an Anleihen auf dem Markt, sicher. Und es geht um das Austarieren dieses Gleichgewichtes im Moment. Aber es werden natürlich auch gleichzeitig von den Zentralbanken, das Fed kauft ja monatlich im Moment 120 Milliarden und wenn Sie das hochrechnen auf ein Jahr, dann sind Sie ja schon bei 1,4 Billionen. Das heißt, zwei Drittel des Pakets, wenn das Ganze durch die neue Vergabe von neuen Anleihen finanziert werden würde, dann würde das Fed alleine zwei Drittel davon abdecken. Das heißt, es gibt in diesem Sinne also keinen Grund zur größeren Sorge. Denn ich meine, die Anleihen werden ja gekauft. Wovon sie werden gekauft? Entweder durch Spekulanten, die das über gehebelte Portfolios managen und die für sie dienen die Anleihen effektiv als Geldsubstitut. Denn es ist Geld mit Zinsen. Denn eine amerikanische Schatzanleihe können Sie im sogenannten Repo-Markt buchstäblich, also in der Zeit unserer Sendung, können Sie das in bares Geld verwandeln, wenn Sie wollen. Innerhalb von 10 Minuten können Sie das in bares Geld verwandeln und morgen wieder die Anleihe in der Hand haben. Das heißt, es sind die liquidesten Anlagen, die es überhaupt gibt. Und dafür gibt es immer eine Nachfrage. Und längerfristig muss man natürlich darüber nachdenken, dass die gesamte Welt spart. Die Sparer weltweit suchen die sichersten und dabei handelt es sich um die liquidesten Anlagen und das sind eben die amerikanischen Schatzanleihen. Also diese Anleihen wird man unterbringen können, aber es wird tatsächlich im Markt ein Ausbalancieren des Preises und der Renditen geben.
Ich könnte mir auch vorstellen, viele US-Bürger bekommen ja einen Scheck in Höhe von $1,400, dass das Geld in den Aktienmarkt fließen könnte. Wie sehen Sie das?
Ja, das haben wir tatsächlich gesehen. Wir können das Haushalt für Haushalt nachberechnen im letzten Jahr. Man konnte über komplexe Konsumumfragen feststellen, wie dann das ist die Kausalität, auf die Volkswirte immer hinaus wollen. Also wie bewirkt ein Schock das Verhalten? Also etwas Unerwartetes geschieht und wie stellt man sich um? Und die Schecks waren unerwartet. Und auf einmal kamen die Schecks und Sie sehen in den Haushalten, wo die Schecks gelandet sind, ein plötzlicher Anstieg im Interesse am Aktienmarkt und tatsächlich auch in der Aktivität in ihren Portfolios. Die Leute haben sich alle Robin Hood Accounts zugelegt und haben munter spekuliert mit dem Geld. Und es ist ja auch durchaus vernünftig, denn das wird ja auf großer Ebene natürlich auch von den großen Finanzverwaltern wird genau das gemacht. Also man sieht eine Politik der Stimulierung funktionieren und die vernünftige Umstellung im Portfolio ist zu sagen, okay, jetzt nehme ich mehr Risiko auf mich, stelle um von festverzinslichen Papieren auf Aktien, wo ich eine höhere Gewinnerwartung habe. Und das geschah im ganz Großen bei BlackRock und PIMCO und all denen und Allianz und so, aber eben auch im Anlageverhalten von kleinen Leuten, die genau diese Umstellung auch gemacht haben. Und sie haben zum Teil auch noch zusätzlich noch gehebelt, also sie haben sich Geld geborgt aufgrund dieser Checks, also richtig, richtig mit spekulativer Wucht im letzten Jahr.
Aber könnte es da nicht möglicherweise dazu kommen, dass durch eine mögliche Überhitzung des Aktienmarkts viele sich dann auch an Staatsanleihen orientieren, also dass sie da dann eher zugreifen?
Sicherlich ja, wenn Geld in die Portfolios fließt, dann wird ein Teil davon auch so zugeteilt, aber das ist nicht die Tendenz im Moment, muss man sagen, weil eben bei steigender inflationärer Tendenz, das gerade nicht das Papier ist, das man halten möchte. Sie sehen das innerhalb der amerikanischen Staatspapiere in der Unterscheidung zwischen dem Teil, die heißen TRIPS, die Inflation gesichert sind und deren Preise sind massiv in die Höhe gegangen im Verhältnis zu den Preisen der gewöhnlichen amerikanischen Staatsanleihen, die nicht inflationsgesichert sind. Und die werden jetzt im Moment ausverkauft. Also der Preis für amerikanische Staatsanleihen, das ist das Umgekehrte der Rendite, ist um 10 Punkte gefallen, also Prozentpunkte gefallen seit Anfang des Jahres. Der entscheidende Stichtag ist der 6. Januar. Nicht wegen dem Aufruhr in Washington mit dieser fürchterlichen Invasion des Kongresses, sondern weil an diesem Tag die Wahlergebnisse aus Georgia kamen und in diesem Moment war klar, dass die Demokraten das Oberhaus kontrollieren. Und damit können sie auf einmal richtig aktive Fiskalpolitik machen. Und seit diesem Moment, also an diesem Tag, sind die Aktien gestiegen und die festverzinslichen Papiere sind schon damals verkauft worden. Und seitdem hat sich diese Tendenz etwas verstärkt. Und deshalb steigen die Renditen eben auch für die Staatsanleihen im Moment. Aber es ist eine Bewegung, die sich in seinen Grenzen hält. Also wir sind jetzt, glaube ich, bei der 10-jährigen Anleihe in Amerika auf 1,6 Prozentpunkte. Also das ist im Grunde das Niveau, auf dem wir Anfang 2020 waren. Also Normalstand in diesem Moment, der ist im Moment erreicht. Also wir haben noch keine schwindelerregende Höhen erreicht bei der Rendite. Und das erwartet auch niemand. Und es ist vollkommen klar, dass sollte eine solche Bewegung einsetzen, dass das Fed eingreifen würde. Genau wie wir es jetzt auch in Europa gesehen haben, dass die europäischen Renditen sind ja mitgerissen worden von den amerikanischen. Und das EZB hat jetzt ganz klar gemacht, dass sie konterkarieren wollen.
Dann lassen Sie uns da doch direkt anknüpfen. Die Antwort der EZB ist ja mehr Tempo bei den Anleihekäufen im Zusammenhang mit dem PEP-Nothilfenprogramm machen. Wie ist da Ihre Einschätzung? Ist das der richtige Weg?
Absolut und eher tendenziell etwas zu spät. Denn die Renditen steigen in Amerika aus gutem Grund. Also die Renditen steigen in Amerika, weil die Erwartungen optimistischer sind als vor einigen Monaten. Und in diesem Sinne auch gibt es keinen Grund zur Sorge. Aber der Erwartungshorizont der europäischen Wirtschaft ist nicht der gleiche. Die Stimulierungsprogramme sind nicht die gleichen. Die Impfkampagne ist zu einem Desaster ausgeartet. Der wirtschaftliche Schlag, den Europa im letzten Jahr erlitten hat, ist viel schwerer als der Schlag, den Amerika im 2020 erlitten hat. Aus all diesen Gründen gibt es im europäischen Fall wirklich wenig Grund zum Optimismus. Wir erwarten ja eine Erholung auf 2019-Niveau erst Mitte 2022, also noch 18 Monate vor uns. Das ist im Grunde schockierend. Und der Anleihemarkt reagiert darauf leider pervers, in dem Sinne, dass die Anleihen in Europa jetzt ausverkauft werden, weil sie in Amerika auch verkauft werden. Und der Zinsspiegel ist zwar viel geringer als in Amerika, aber tendiert aber trotzdem nach oben, obwohl es dazu wirklich im europäischen Fall keinen Grund gibt. Und deshalb greift die EZB ein. Das Fed hat bisher noch keine neuen Ankäufe angekündigt, aus gutem Grund, weil es keinen Grund gibt, in gewisser Weise gegenzusteuern. In Europa ist das nicht der Fall. Da ist dringend Nachhilfe geboten. Von der fiskalpolitischen Seite ist tendenziell nicht viel zu erwarten, glaube ich, nicht im Ausmaße, wie wir es jetzt in Amerika gesehen haben. Und deshalb muss die Zentralbank reagieren auf diesen Aufschwung bei den europäischen Zinsen.
Die EZB kauft ja derzeit wahnsinnig viele Anleihen. Das ist ja vermutlich geschichtlich einmalig. Wie ist das einzuordnen? Wie unabhängig ist die EZB dann vielleicht überhaupt auch noch?
Ja, unabhängig von was, müssen Sie sich fragen. Das EZB wird ganz einfach sagen, wir haben ein Mandat. Das Mandat ist Preisstabilität. Das ist mittlerweile so definiert, dass wir die längerfristigen Inflationserweiterungen gegen 2% schieben wollen. Vor allem müssen wir eine gegengerichtete Entwicklung konterkarieren. Das heißt also, wenn die Inflationserwartungen absinken und gegen null, noch schlimmer wäre eine Deflation, tendieren, dann müssen wir stark reagieren darauf. Das war im Herbst der Fall. Es gibt auch mehrere Eurozonenmitglieder, die in der Deflation drin waren. Es kann sogar sein, dass Anfang des Jahres noch mehr dazukommen. Die wirtschaftliche Entwicklung ist ja aufgrund der Lockdowns nicht positiv. Und das EZB erfüllt im Grunde einfach nur sein Mandat, indem es alle Mittel verwendet, um diese Inflationserwartung längerfristig gegen 2% in diese Richtung zu schieben. Das ist also für Sie relativ unproblematisch. Wogegen Sie sich sträuben, ist jede Interpretation Ihres Handelns, die dahin geht, dass Sie im Grunde der Fiskalpolitik unter den Arm greifen. Das wollen Sie überhaupt nicht akzeptieren als Argument, als Interpretation. Es hat diesen Effekt und alle wissen es. Sie stabilisieren dadurch vor allem den Markt für italienische Anleihen. Das Allerschlimmste für die Eurozone im Moment wäre ein Absturz der Kurse bei den italienischen Staatsanleihen, ein Ansteigen der Rendite. Das würde die zunehmende Spaltung in der Eurozonenwirtschaft noch verschlimmern. Aber das EZB muss seine solche Begründung nicht anführen. Sie müssen einfach nur auf die Inflationsrate zeigen und sagen, Leute, da ist noch viel zu tun. Und das Mittel, das Sie haben, Sie haben mehrere Mittel. Sie können auch mit negativen Zinsen operieren. Sie haben die sogenannten TLTRO. Das sind also gezielte, subventionierte Anleihen an die Banken. All das ist, dabei geht es darum, gewisserweise gute Kreditkonditionen, also eine Situation zu schaffen, in dem es gut und gerne möglich ist, für Haushalte und Unternehmen sich Geld zu leihen. Aber sie können eben auch durch diese Anleihen-Ankaufaktionen nachhelfen und sie tun es. Es ist groß, es ist nicht so groß im Moment wie die Fed-Aktion und relativ zur Situation der europäischen Wirtschaft muss man sagen, dass ihre Maßnahmen bisher weniger effektiv sind als die groß angelegte Ankaufsaktion, die Mario Draghi 2015 gestartet hat. Die war wirklich damals weltweit einmalig in ihrer Größenordnung und hat auch zur Stabilisierung einer deflationären Tendenz in der europäischen Wirtschaft damals beigetragen. Das hat die EZB 2020 trotz ihres Aktivismus nicht erreicht. Und sie sind ein bisschen in die Zwänge jetzt gekommen, weil das Euro gestiegen ist gegenüber dem Dollar, was nicht hilft. Da gibt es, glaube ich, auch, ja, das haben Sie jetzt auch signalisiert, Nachschubbedarf. Sie legen zu bei den Ankäufen.
Herr Thus, als abschließende Frage würde ich gerne noch von Ihnen wissen, ist denn da noch Luft nach oben bei den Maßnahmen der EZB oder sind die Möglichkeiten inzwischen ausgeschöpft?
Da, es gibt immer, man sollte Zentralbanken nie attestieren, dass sie keine Mittel mehr haben. Das ist eine Ausrede. Sicherlich gibt es da noch Möglichkeiten. Die Anleiheankäufe könnten gesteigert werden. Sie sind immer noch nicht am Maximum in diesem Punkt, denke ich. Vor allem geht es auch darum, gewisserweise Langfristigkeit zu signalisieren und die Ausmaße des Programms auch langfristig anzulegen. Es geht immer um Erwartungen, gerade bei Finanzmärkten. Und die Längerfristigkeit des Programms zu signalisieren, ist sehr wichtig. Es werden Fragen auftauchen in absehbarer Zukunft über die Nachhaltigkeit des Programms. Und das EZB sollte sich da wirklich festnageln. Und dann könnte man wirklich an innovative Techniken denken und man könnte die Zinsen noch tiefer ins in den negativen Bereich verschieben. Also gewisserweise eine gespaltene Zinspolitik betreiben, wo man Depositen, also Sparer, noch positive Zinsen anbietet und die Leute, die sich Geld borgen, negative. Das wäre also eine wirklich radikale Politik der Stimulierung, die das EZB angedeutet hat. Sie haben sich ein bisschen in diese Richtung verschoben, aber man könnte da noch viel aktiver werden. Viel besser wäre es, wenn wir eine neue Runde fiskalpolitischer Maßnahmen in den Augen nehmen würden. Man bejubelt endlos dieses Next-Gen-EU-Paket und es ist eine wirklich erstaunliche politische Leistung, aber seine makroökonomischen Größenordnung lassen noch zu wünschen übrig. Also man könnte noch mehr Geld ausgeben. Die Frage ist natürlich, ob man dafür die Institutionen hat, ob die italienische Regierung in der Lage ist, noch mehr Geld zu positiv anzulegen, dafür Projekte zu finden. Aber von der makroökonomischen Balance her zu urteilen, gibt es da noch Raum, um mit der Fiskalpolitik aktiv zu werden.
Herr Thus, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Bitte.
Das war der Inforadio Wirtschaftspodcast Corona, das Virus und die Wirtschaft. Und falls Sie diese oder andere Folgen nachhören möchten, dann können Sie das sehr gerne tun, beispielsweise über die Inforadio Website oder über alle gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auch immer sehr über Fragen und Anregungen. Schicken Sie uns dafür gerne eine E-Mail an info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.